Herzlich willkommen zu New Care, New Leadership, dem Podcast von Altenheim für Führungskräfte aus der Altenhilfe. Den Satz, den hört man normalerweise von der lieben Olga, die heute ganz lieb grüßen lässt. Mein Name ist Stefan Grauer, ich bin Geschäftsführer der Diakonie in Wuppertal-Vohwinkel und Co-Host dieses schönen Podcasts mit einem weiteren Gast. Herzlich willkommen, Alexander Keppers.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Gerne, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben heute an einem Freitag nehmen wir auf, wir haben jetzt 14:45. Wie war dein Tag so bisher?
Mein Tag war ziemlich voll. Ich bin halt heute Morgen schon in den ersten Termin reingestolpert und dann ging das eigentlich Schlag auf Schlag. Der erste Termin hatte direkt ein bisschen Verzug und dann kennt man das ja, musste ich jetzt auch abbrechen, weil ich auf jeden Fall pünktlich zu unserer Aufnahme sein wollte. Und ansonsten war der voll von Personalthemen über ein bisschen Strategie. Wir bauen gerade eine Wäscherei, da hat mich ein gutes Thema zu. Und dann ging es gerade noch eine Stunde um IT und Strategie. Und jetzt bin ich im Podcast. Also guter Tag.
Ich finde auch, das klingt sehr vielfältig. Erklär uns doch mal bitte, woher die Vielfältigkeit denn kommt. Und dazu erzähl uns doch mal bitte, wer du bist, was du machst und vor allem, wo du das machst.
Ja, mein Name ist Alexander Keppers. Ich bin Geschäftsführer der Mühlemer Seniorendienste GmbH. Wir sind eben ein kommunales Unternehmen, also Stadt Mühlem ist jeder Träger. Und das Unternehmen gibt schon ganz lange, seit den 1950er Jahren, damals noch mit, das hieß damals noch Siechenheim und Armenhäuser, und die sind dann irgendwann weiterentwickelt worden. Und heute sind das eben moderne Pflegeeinrichtungen, die auf dem Stand der Technik sind. Ja, was mache ich? Ich bin da seit 2013 Geschäftsführer, war vorher in der Holding und davor in der Entsorgungswirtschaft tätig. Und wir haben das als Sanierungsfall übernommen mit Millionenverlusten, mit keinem hohen digitalen Reifegrad, mit einem riesigen Investmentstau, und haben dann über die Jahre halt zum einen natürlich so eine digitale Reise angetreten. Das ist ja, glaube ich, auch einer der Schwerpunkte in dem Podcast. Und zum anderen aber auch baulich ziemlich viel bewegt. Also wir haben fast 50 Millionen Euro jetzt investiert im laufenden Betrieb, haben neue Betriebsteile aufgemacht. Wir haben mal zwei Häuser komplett umgebaut, zwei neue Tagespflegen eröffnet, eine neue Zentralküche gebaut und Logistik aufgebaut und haben einen relativ ungewöhnlichen Ansatz. Wir sind nämlich ein sehr starker Insourcer, das heißt, wir haben fast keine externen Dienstleister, wir machen alles selber, vom Fahrdienst, von der Logistik, von der Essensproduktion, von der Reinigung, über die Lohnabrechnung, Controlling. Also wir verzichten fast komplett auf Dienstleister und fast alles bei uns ins Portfolio reingezogen. Und der letzte Step, der jetzt noch kommt, ist eben die Wäscherei, weil wir auch da dann einfach die absolute Kontrolle haben über die Prozesse. Und das hat uns auch in Corona ziemlich viele Vorteile gemacht, als auf einmal schwieriger war, mit anderen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Da waren wir ganz dankbar, dass wir eigentlich Zugriff hatten auf die Ressourcen. Und von Hause aus bin ich eben eigentlich Kaufmann und Wirtschaftsjurist und habe ein paar Fortbildungen gemacht im Bereich Coaching und Mediation. Und bin eigentlich auch für den IT-Bereich mitverantwortlich, mache das Controlling, den kaufmännischen Bereich, Unternehmensstrategie, Unternehmensentwicklung. So, das sind so meine Themen.
Ja, vielen Dank. Also wird die Vielfalt nochmal ganz deutlich. Schön, dass wir den Einblick bekommen haben. Du hast jetzt gerade schon euch als modernes Unternehmen dargestellt. Ich finde auch, man hört sofort raus, ihr Stillstand ist nicht euer Ding. Bei euch geht's immer nach vorne. Sicherlich mit den Herausforderungen, die der Branche durchaus bekannt sind. Wir haben uns ja heute ein Thema ausgepickt aus der ganzen Vielfalt und wollen uns ein bisschen über den Einsatz von KI bei euch unterhalten und wenn wir mal gucken, über welche Zweigthemen wir dann noch so stoßen. Ich hatte einen Vortrag von dir hören dürfen und wollte das Thema jetzt genau hier für heute aufgreifen, und vielleicht können wir mal mit der Frage starten, wie stark durchdringt die KI bei euch schon die Einrichtungen? Mhm. Und wenn ja, womit? Also welche KI-Lösungen habt ihr für euch gefunden?
Also der Vortrag hatte ja das Schwerpunktthema eigentlich Dienstplanung, weil das natürlich irgendwo, das hat relativ viel mit Mathematik zu tun. Und ja, gab es halt, das war auch innerhalb des Vortrags, verschiedene Piloten mit unterschiedlichen Unternehmen. Und da war die Zielsetzung eben zu schauen, kann man eigentlich durch KI eine gerechtere Dienstplanung hinkriegen? Also dass man quasi diesen Nasenfaktor etwas rausnimmt, und kann man zum anderen auch das vom einen das ja optimieren, dass man eine Gleichverteilung hinbekommt und dass man nicht so Spitzen hat. An einem Tag sind 9 da, am anderen Tag kommen 5. Und an einem Tag mit 5 Mitarbeitenden melden sich dann 2 krank und man hat direkt das Thema, man muss umdisponieren oder auf kurzfristigen Ersatz buchen, entweder über Zeitarbeit, über Mehrarbeiten, was auch immer man da als Kompensation dann findet.
Also das ist so die Situation, aus der ihr gekommen seid, ja? Mal 9, mal 5 Ausfälle. Was machen wir da?
Ja, das ist jetzt ein überspitztes Beispiel, aber in der Übertreibung steht die Verdeutlichung. Aber das ist schon ein Problem, dass man einfach da natürlich eine bessere Steuerung hätte, wenn man das über alles gesehen, die Ressourcen verteilen könnte. Mhm. Und das wird aus meiner Sicht auch nur noch eine Frage der Zeit sein, bis das so funktioniert. Das dauert jetzt vielleicht noch 1-2 Jahre, weil da die Lernkurven ja auch steil sind. Wir sind tatsächlich mit keiner KI-Lösung, also wir hatten ja noch relativ viel Hoffnung, weil der zweite Pilot, als der Vortrag da auch war, da war das auch noch ganz aktuell. So ein bisschen hat sich ja trotzdem Ernüchterung eingestellt, einfach weil das in Krankenhäusern immer gut funktioniert oder Unternehmen, die halt sagen, ist egal, welches Stundenprofil ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin hat, wir verbuchen den auf einen vollen Dienst. Und das passt aber nicht so ganz zu unserem Unternehmen, weil wir wollen gerne, wenn jetzt eine 30-Stunden-Kraft, also mit 30 Stunden eingestellt ist in der 5-Tage-Woche, dass die eben an 5 Tagen kommt und einen 6-Stunden-Dienst macht, weil wir nur an 6 Stunden die Arbeit brauchen und wir unsere Arbeit so verteilt haben, dass wir nicht so viel Spitzen haben. Und da ist es dann so, dass wir aufgrund der Vielfalt der Arbeitszeitmodelle, also halbe Stelle, Dreiviertelstelle, irgendwas dazwischen, 39 Stunden, 35 Stunden, da gibt es halt so viele Varianten und Variablen, dass da trotzdem der manuelle Aufwand relativ hoch bleibt, sodass man schon momentan bilanzieren muss, dass das System noch nicht so gut trainiert ist, dass es wirklich eine Hilfe ist, sondern das ist, die in der Theorie geht es. Und ich bin auch überzeugt davon, dass das nur eine Frage der Zeit ist. Momentan machen wir das noch nicht im operativen Betrieb, sondern haben das nur als Piloten laufen, weil das einfach auch technisch natürlich auch die Anforderungen an die Dienstplanung sind ja ganz andere, als wenn ich jetzt einen Dienstplan traditionell schreibe, weil das doch sehr technisch ist noch, ne?
Verstehe. So
dass man da schon sagen muss, super spannend und noch nicht praxistauglich. Zumindest nicht, wenn man das so nutzen will, wie wir das gerne möchten. Und da muss man auch ehrlich sein. Ich glaube nicht, dass es natürlich sinnvoll ist. Klar könnte man das alles vereinfachen und das die Dienste jetzt reduzieren, aber wir versuchen ja auch mitarbeiterorientiert zu arbeiten und möglichst viele Wünsche zu erfüllen. Und wenn dann der Preis ist, dass man das Ganze radikal vereinfachen muss, dann ist es einfach noch nicht gut genug. Und da sind wir momentan. Und da habe ich auch noch keine Lösung gesehen am Markt, die das wirklich ehrlicherweise erfüllt. Da wird viel versprochen, aber am Ende muss man so ehrlich sein, dass man da einfach noch nicht an dem Punkt ist, dass es gut ist.
Vielleicht können wir ja da gleich mal über deine Gedanken und eine eigene Lösung sprechen, weil wenn du sagst, dass nichts am Markt ist, könnte es ja auch sein, dass ihr eure eigenen Ideen versucht zu verwirklichen. Ich würde trotzdem gerne dich nochmal fragen, ja, du hast gerade beschrieben, wie eure Gegebenheiten sind und wie ihr daraufhin versucht habt, dann KI einzusetzen. Das ist sozusagen das, was dem KI-Einsatz vorausgegangen ist. Also wie habt ihr euch strukturell neu aufgestellt, möglicherweise in den Mühlheimer Seniordiensten? Ihr habt neue Dienstarten schaffen wollen, müssen. Klär mich da mal ein bisschen auf.
Naja, es gibt ja, im Grunde gibt es ja wir haben ja auch eine starke Mitbestimmung und einen Betriebsrat, mit dem wir auch ein echt gutes Verhältnis haben. Und wir verhandeln natürlich die Arbeitszeitmodelle mit dem Betriebsrat aus und da gibt es halt ein breites Portfolio von Früh-, Spät- und Nachtdiensten in verschiedenen Dienstarten, auch für Küche, für Hauswirtschaft, für Reinigung, für den Pflegebetrieb. Und im Rahmen dieser Dienstzeiten haben wir halt ein Dreischichtsystem und da sind eigentlich auch alle, sage ich jetzt mal, Stellenprofile oder Umfänge abgebildet mit. Also es gibt dann Dienste für 30 Stunden, es gibt Dienste für halbe Stellen, es gibt Überlappungsdienste. Und diese Komplexität, also es ist ja nicht mehr unbedingt nur, also eigentlich ist es kompliziert, weil man relativ viele Parameter beachten muss. Es ist komplex, weil man die sozialen Bedürfnisse irgendwie da nur mit reinkriegen muss, dass man weiß halt, wer hat vielleicht Kinder, wer hat ein Betreuungsproblem am Wochenende. Und diese ganzen Informationen kann man theoretisch in diesen KI-Lösungen hinterlegen. Aber wie gesagt, also komme ich nochmal zum Punkt davor, das funktioniert einfach nicht in der Praxis. Also das ist nicht so, dass man wirklich eine Arbeitserleichterung hat. Und solange das nicht gegeben ist, macht das einfach aus meiner Sicht wenig Sinn. Aber das Thema wird kommen und das ist auch super spannend. Und da sollte man auch dranbleiben. Bleiben wir auch.
Okay, ja, das habe ich deutlich von dir verstanden. Gibt's denn tatsächlich irgendwas, Alexander, eine eigene Lösung, an der ihr gerade arbeitet?
Für den Bereich Dienstplanung? Das für Dienstplanung selber jetzt nicht. Was man, wo man sicherlich drüber nachdenken kann, ist, das haben wir im Vorgespräch ja gerade auch mal ganz kurz angeteasert, ist, wie kann man eigentlich Machine Learning im Bereich Pflege nutzbar machen. Und da ist natürlich das Thema, dass man, wenn man jetzt die Aspekte des Datenschutzes mal abarbeitet, das geht aber, indem man zum Beispiel Dinge anonymisiert, dass man wirklich versuchen kann, ein BI-System aufzubauen. Also das haben wir ja auch schon seit vielen Jahren. Also wir ziehen quasi aus unserem Vorsystem, also aus Personal, aus Pflege, aber auch aus Finanzen, die ganzen verschiedenen Daten, haben die auch in verschiedenen, sag ich jetzt mal, das nennt sich dann im Fachchinesisch Periodizitäten, also quasi Zeiteinheiten, entweder auf Monats-, Tages-, auf Stundenbasis, kann man das hochziehen und dann werden die Daten halt oben gespeichert in diesem, ich nenne das jetzt mal Datenhafen oder Staging Area auf Englisch dann. Und dann gibt's halt Data Marts, das sind so Würfel. Und in den Würfeln sind halt zum Beispiel Finanzdaten, Pflegedaten, also konkretes Beispiel für Pflege, wie viel Wunden, wie oft wird gewogen, gibt es irgendwo relevante Gewichtsveränderungen. Und das ist ja momentan.
Das ist dann jeweils ein Würfel.
Das ist immer ein Datamart. Genau. Datamart ist, das macht man aus Performance-Gründen, das ist ein logisch abgetrennter Bereich, wo Daten aus einem Beritt drin sind, zum Beispiel Controlling-Daten oder wenn ich jetzt Liquiditätsplanung mache, über Liquiditätsdaten. Und dieser Datamart-Pflege ist halt super spannend, weil, wenn man jetzt einen Schritt weiter denkt, wir sind jetzt umgezogen mit unserer Struktur in die Azure Cloud, also das ist von Microsoft im Prinzip, wenn man keine eigenen Server mehr betreibt, die Cloud-Lösung, wo man halt Daten speichern kann. Mhm. Und da gibt es ganz spannend, gibt es ein Studio, das heißt Machine Learning Studio. Und damit kann man halt seine Daten aus diesem Data Warehouse verknüpfen. Das heißt, man kann dann selber KI-Modelle trainieren, zum Beispiel Abweichungen von Mustern zu erkennen. Einfaches Beispiel, damit man das besser versteht.
Ja, bitte.
Stell dir einen Aufzug vor und im Aufzug hängst du einen akustischen Sensor rein. Und jetzt lernt der Sensor, wie hört sich der Aufzug im Normalbetrieb an. Macht immer die gleichen Geräusche, wenn er steht und so.
Fährt rauf, und jetzt runter, Tür geht auf, ja.
Pingt das Ding halt einfach, also der Sensor pingt halt im Prinzip den Server an, der speichert halt das Muster, also das Audiomuster in dem Fall. Und jetzt fängt ein Lager an, ein Schlaggeräusch zu machen. Das klackt richtig durch. Dann hat das System halt gelernt, das ist eine Abweichung von der Norm. Mhm. Und dann meldet das im Prinzip dem Controller oder dem Steuerer oder dem Hausmeister, wem auch immer. Wahrscheinlich ist das Lager kaputt. Das nennt sich dann auf Neudeutsch Predictive Maintenance, also dass man quasi im Voraus schon Dinge erkennt und dann beheben kann. Und das ist ja für Pflege super spannend, nämlich zu erkennen, da ist eine relevante Gewichtsveränderung vielleicht bei jemand und das da oder da sind irgendwelche, sag ich jetzt mal, in der Dokumentation Besonderheiten. Und ich glaube, dass das spannend ist, an so einem Thema mal zu arbeiten und das nicht nur jetzt zu warten, bis im Prinzip da vielleicht irgendeine Marktlösung kommt, weil theoretisch kann man, also wir haben auch bei uns jemanden, ein Unternehmen, der da noch viel, viel fitter ist als meine Person, der sich auch damit ziemlich gut auskennt. Und wir haben eigentlich die Idee, das zumindest mal testweise zu machen, um zu schauen, gibt es eigentlich Muster im Bereich Pflege, die mir helfen würden, als Pflegedienstleitung Anomalien zu erkennen, um dann besser zu handeln. Also so ein bisschen wie so eine Überintelligenz, die quasi über den Pflegeprozess wacht und dann Tipps gibt, wo man mal hingucken sollte. Das ist eines der spannendsten Themen für Pflege, finde ich, im Bereich KI momentan.
Absolut. Oder vielleicht auch einen Forecast zu machen, ne? Denn wir stehen gerade mit einem Institut im Austausch, die auch gerne über einen gewissen Zeitraum Daten in einem Zimmer erheben wollen. Und das Ziel aus diesem Projekt soll mal sein, auch mal einen Forecast machen zu können, wann steigt die Wahrscheinlichkeit für Stürze zum Beispiel. Ja, aus welchen Daten kann man sozusagen diesen Forecast gewinnen und wann kann man sagen, dass Lieschen Müller relativ wahrscheinlich in der nächsten kurzen, überschaubaren Zeit stürzen wird. Finde ich auch hochspannend. So, und das ist das Thema Power BI Würfel. Soweit konnte ich nur folgen. Wie kann ich mir das jetzt in eurer täglichen Arbeit darstellen? Kannst du mir vielleicht einmal aus deiner Sicht sagen, also wie deine Arbeit aussähe, wenn du da bist, wie du das gerade skizziert hast? Also ändert sich für dich dann das Controlling oder eine sonstige tägliche Arbeit?
Also du meinst jetzt, wenn man dieses System weiterentwickelt und dann auf die Straße bringt?
Genau.
Nee, das wäre einfach ein Hilfsmittel oder ein gutes Controlling-Tool im Sinne von Steuerung für die Leitungskräfte, indem man einfach transparent macht, was passiert eigentlich im Unternehmen oder auf meinem Wohnbereich und da wichtige Daten im Prinzip identifiziert und dann sichtbar macht. Das geht ja heute auch schon, dafür gibt es ja auch Übergaben. Aber man könnte ja zum Beispiel auch überlegen, mal so eine Übergabe mit auszulesen. Also ich glaube, das Problem ist, was ja viele haben, es ist ja technisch relativ viel möglich. Die Frage ist einfach, kann man sich das vorstellen und wie wird das hinterher dann technisch umgesetzt werden? Aber da wirkt auch durch diese technologische Weiterentwicklung, auch wenn man immer guckt, was so KI-Agenten schon alles können heute, ist das, glaube ich, wirklich eher eine Frage der Zeit. Also da darf man, glaube ich, ein bisschen träumen und kriegt da auch gute Sachen hinterher auf die Straße. Also da bin ich sehr überzeugt von.
Ja, wie sieht denn der Traum der Mülheimer Seniorendienste aus?
Und der Traum, ja. Also, die Frage ist ja, aus welcher Think Perspektive big. Du das jetzt betrachtest. Also erstens, ist es natürlich so, ja. Alles, was wir machen, muss natürlich erstmal dem Wohle der Bewohner und Bewohner dienen, weil das darf man immer nicht vergessen. Wir machen ja, Technik hat ja keinen Selbstzweck, sondern Technik soll ja eigentlich im Ende des Tages, früher hat man mit Papier dokumentiert, kenne ich hier auch noch, wir haben ja damals Pflegedoku hier eingeführt und das hat auch irgendwie geklappt. Aber ich glaube schon, dass man zum einen sich natürlich mit der Zeit bewegen muss. Das heißt, das erste Thema ist natürlich, zufriedene Bewohner brauchen zufriedene Mitarbeitende und die haben natürlich andere Anforderungen als früher. Das heißt, einen smarten Arbeitsplatz, der möglichst viel Flexibilität auch für die Menschen, die in der Pflege arbeiten, bietet. Das finde ich halt wichtig, dann zu gucken, dass man das Thema Weiterentwicklung und Fort- und Weiterbildung da irgendwie mit verzahnt. Auch das ist ja über digitale Wege schon möglich. Im Bereich IT sicherlich, dass man weggeht von wir betreiben Rechenzentrum hin zu wir nutzen das nur noch, wir sind nur User. Also Themen wie Software as a Service, dann das Thema Automatisierung, also wo wir auch ganz, ganz viele Projekte schon haben. Wir haben im Personalbereich riesige Effizienzgewinne. Also wir verwalten das ganze Unternehmen mit 2,5 Leuten in der Personalabteilung. Wir rechnen selber ab. Wir haben ganz, ganz viel automatisiert, Dokumentenerstellungen, die automatisch gehen. Und ich glaube, dass man die Herausforderung wird sein, wenn man in der Zukunft überleben will, das Unternehmen und eine gewisse Größe noch nicht erreicht hat. Deswegen verdichtet sich ja gerade alles auf größere Einheiten. Oder es gibt irgendwelche Beratungen, die dann auf einmal übergeordnet, sag ich mal, strategische Dienstleistungen anbieten. Man braucht auf jeden Fall irgendein Tool, um das Know-how des Unternehmens zu sichern. Weil jetzt verrenten wir viele Menschen. Das ist aber bei uns in der Verwaltung, wenn man mal guckt, der Durchschnitt, der tendiert da fast zu 50. Das heißt mal unterm Strich in 10 Jahren ist mehr als die Hälfte der Leute nicht mehr da. Die sind aber zum Teil schon seit 15, 20, 30 Jahren bei uns beschäftigt. Und da wird es darauf ankommen, dieses ganze Wissen zu überführen in Systeme, auf die dann Menschen angelernt werden. Das ist im Personalbereich gelungen. Heute, also früher haben das halt Menschen gesteuert, die Prozesse. Heute ist das eben so bei uns im Personalbereich, dass diese Software ist so gut eingestellt, dass wir jemand auf das Tool anlernen und dann macht er die Arbeit. Aber die Prozesse, die Strukturen, die Abläufe, die Automatisierung sind in der Software verankert. Und die Software steuert heute den Prozess und die Abteilung und wird bedient von, sag ich mal, den Mitarbeitern und Mitarbeitern im Segment. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, weil sonst ist es ja auch so, es gibt ja immer so Key People in Unternehmen. Mhm. Und wenn die dann gehen, dann hat man immer ein Riesenloch. Und das ist halt schon, glaube ich, unternehmerische Aufgabe, dass man das versucht zu reduzieren oder redundant zu machen.
Gehen, ne? Das kann natürlich auch passieren, aber in Vorbereitung auf das Ausscheiden aus dem Unternehmen verstehe ich dich da voll und ganz. Kannst du das eben nochmal, das hast du in so einem Nebensatz gesagt, nochmal in Relation setzen? 2 Menschen habt ihr in der Verwaltung fürs gesamte Unternehmen?
2,5.
2,5.
Also 2,5 Stellen.
Ich bin neugierig. Wie seid ihr da so effizient geworden? Weil das ist ja ein Wust an Aufgaben, der auch da zu erledigen ist. Ist das dieses, ist das hier Personio?
So heißt die Software, genau.
Also ich muss an der Stelle mal sagen, auch bei Microsoft gerade natürlich auch, ne, es gibt auch noch andere Anbieter, ja, klar, aber ihr habt dieses.
Wir haben jetzt in dem Fall Personio im Einsatz, genau. Und das liegt einfach daran, dass man, also Personio, also diese Software allgemein ist halt furchtbar teuer. Also man spart jetzt nicht unbedingt den Mitarbeiter ein. Das ist eine Illusion, also das kostet schon richtig viel Geld. Aber man muss halt, wenn man den ganzen... Das ist ein bisschen von dem Thema ab, aber ich kann das mal kurz skizzieren. Ja. Man hat ja so einen Mitarbeiterlebenszyklus und das heißt, ich muss ja erst im ersten Schritt erstmal gucken, wie komme ich überhaupt an neue Mitarbeitenden dran. Das heißt, der erste Step ist ja in irgendeiner Form eine Stellenbeschreibung machen. Dann, das kann man schon da machen. Die muss man sich natürlich überlegen, aber die definiert man. Dann landet diese Stellenbeschreibung natürlich auf der Website, das muss automatisch gehen. Und dann kann man die über Multiposting auch auf Stellenportale, Indeed, Stepstone etc. Schieben. So, das geht schon mal automatisch. Jetzt bewirbt sich jemand und ich muss einen Termin abstimmen. Früher hatten wir das Thema, das war nicht vernetzt miteinander und dann musste man immer hin und her telefonieren, welche Führungskraft kann jetzt das Vorstellungsgespräch übernehmen, wer hat da Zeit. Heute ist das in N365 fest verzahnt und man sieht sofort, welche Führungskräfte sind gerade frei und kann quasi in dem Workflow einfach die Termine vereinbaren und auch direkt mit den Bewerbern abstimmen, was auch schon wieder super viel Zeit spart. Dann gibt es ein Bewertungssystem, wo quasi das evaluiert wird. Wie war das Vorstellungsgespräch? Das heißt, es ist vorbei, aber zentral kann über Personal angefragt werden, wie viel das jemand da gibt. Ist das eine Sterneskala und ein Textfeld? Wie ist die Fachlichkeit, dass man so bewerten kann? Wie war denn
so ein
unser Bewerber in dem Punkt? Wenn der dann quasi gut ist und man dem Angebot macht, kann man das Angebot elektronisch machen. Genau wie man den Arbeitsvertrag elektronisch zeichnen kann. Es gibt überhaupt keine Medienbrüche. Das läuft alles im Prinzip papierlos. Also der ganze Bereich.
Dann, das hat auch hier Mitarbeitervertretung, Betriebsrat wird auch darüber involviert.
Alles, genau.
Okay.
Dann ist das eben so, dass man, wenn man den dann einstellt, dann kann man quasi aus der Bewerbungsmappe einfach die digitale Akte anlegen. Die digitale Akte hat dann wieder ganz viele Merkmale. Kann man ein Mitarbeiterportal öffnen, da kann da selber Sachen hochladen und Gehaltsabrechnung reinschieben. Und eben dann gibt's einen Bereich, der noch ganz spannendes Onboarding. Das heißt, man muss ja, wenn jemand Neues anfängt, keine Ahnung, Schlüssel organisieren, Betriebsarzt organisieren, die Untersuchung da festlegen. Das heißt, wir brauchen ja sowohl der Bewerber als auch der Arzt eine Info, Datenschutzschulung in Systemen anlegen. Und diese ganze, sag ich jetzt mal, Liste an Aufgaben wird halt orchestriert. Das heißt, man hat Vorlagen und dann klickt man einfach nur drauf, neuer Mitarbeiter zum Beispiel, keine Ahnung, wenn es eine Führungskraft ist, mit Dienstwagen. Dann klickt man da drauf. Und dann verteilt das Programm automatisch 25 Aufgaben und überwacht auch, ob die erledigt worden sind.
Okay.
Und so kann man halt
unheimlich. Erinnert auch am Dashboard, das ist noch zu tun.
Ja, auf Deutsch gesagt, nervt das einen zu Tode,
dass man das dann nicht
zurückmeldet, weil das jeden Tag. Und das hat natürlich den Vorteil, dass man tatsächlich über diese Prozesse und diese Automatisierung, anderes Beispiel ist zum Beispiel BEM-Gespräche. BEM-Gespräche sind ja eh immer so ein Thema, kann man viel falsch machen. Vor allen Dingen kann man aber übersehen, weil das ja rollierende 12 Monate sind, das wissen ja auch nicht alle immer. Das Tool überwacht einfach, sind die Kriterien erreicht, dann kriegt man eine Info, da muss jetzt ein BEM-Gespräch geführt werden. Und so kann man ganz viele Themen, wo man eigentlich dran denken muss, automatisieren. Und das sind natürlich schöne Beispiele, gerade für, ich finde, den Sozialsektor, wo wir wenig Ressourcen haben für Management, wo man sich damit das Leben leichter machen kann. Deswegen lohnt sich das schon und das Gleiche geht ja auch in anderen Bereichen. Ne? Also im Finanzbereich gibt es KI für Rechnungsauslesung. Wir haben noch eine halbe Stelle Buchhaltung bei uns für 4 Millionen Euro Aufwandsvolumen. Einfach weil die Rechnungen kommen über ein Postfach rein, die werden über eine KI ausgelesen. Die Quote ist da 50-60%, die fast durchlaufen. Und dann gibt es eine elektronische Freigabe.
Entschuldigung, das war aber auch das habt ihr mit trainiert, ne? Dass die 50-60% waren nicht vom Fleck weg, ne?
Nee, das muss man ein bisschen üben, das geht aber auch alles. Okay. Das ist alles kein Hexenwerk. Und aber auch da zu entscheiden, wir bezahlen für eine Cloud-Lösung und schmeißen unsere Belege weg. Also wir schmeißen alle Rechnungen weg. Also die werden gar nicht abgeheftet. Die werden digitalisiert, sind revisionssicher dokumentiert und dann landet das direkt im Papierkorb. Ja, und dann kann man das ewig so weitergehen. Das gibt halt 1000 kleine Module, wo man ran kann und in Summe hat man dann schon einen relativ guten Stand dann hinterher, ne?
Ich frage dich mal so direkt, Alexander, kennst du jemanden, der so ähnlich unterwegs ist wie du? So durchautomatisiert, durchdigitalisiert? Nee, okay.
Ich glaube nicht.
Ja, okay. Also ich erinnere mich an dein mehrfaches Statement von heute. Du bist der Überzeugung, das wird kommen. Also ich frage mich gerade, ist das die neue Benchmark? So kann man jetzt sagen, ja, kann man sagen, nein. Ich glaube, das muss jeder für sich auch eine Lösung finden. Aber was ich jetzt schon mal aus dem Gespräch ganz interessant fand, ist, erstmal hast du gesagt, es ist nicht günstig, der Einsatz dieser Lösung, die ihr so für euch gefunden habt. Aber auf der anderen Seite beschreibst du eben immer noch, wie effizient und inzwischen auch wie prüfsicher ihr da durchgeworden seid, ne?
Ja, man darf auch eins nicht vergessen, was natürlich spannend ist, wenn man das auf längere Zeiträume betrachtet. Man hat ja auch so einen Datenschatz und wir können zum Beispiel bis 2010 auf alle unsere Daten zurückgreifen, auch mal Veränderungen darstellen. Und ich glaube auch, dass das, also was wir gerade machen, ist zum Beispiel ein spannendes Projekt. Wir wollen ein bisschen im Bereich proaktive Führung besser werden. Ne? Also und dann denkt man natürlich, wie macht man das und wie kriegt man den Überblick? Wir haben auch 7 Betriebsteile und ganz viele Wohnbereiche und Leitungskräfte in verschiedenen Management-Ebenen. Und wir haben jetzt einfach so eine Heatmap gebaut. Wie funktioniert das? Wir wollen gucken, wie entwickelt sich der tagesaktuelle Krankenstand des Monats und im Trend zum Vorjahr und im Trend zum Gesamtunternehmen. Und Krankenstand ist ja auch immer ein Indikator, ob alles gut ist oder nicht und ob es da Probleme gibt. Und das Coole ist jetzt, das ist jetzt in der Beta, ist mit Power BI, basiert aber auch auf dem Data Warehouse. Wir können jetzt tatsächlich wahrscheinlich ab nächste, übernächste Woche, also ich hatte mir jetzt gestern nochmal den Prototypen angeguckt, können wir in Echtzeit monitoren unsere Business-Daten aus dem Dienstplan, wie die Krankenstandssituation ist auf jedem Bereich mit dem Ampelsystem. Dann sind dann Grenzen gesetzt und das ist natürlich cool, weil dann kann man direkt hingucken, hey, was ist da los bei euch und kann auch mal ein bisschen unterstützen, nochmal gucken, gibt's da Konflikte? Und das sind alles Themen, wo es sich einfach lohnt, auch drüber nachzudenken, so eine strukturierte Datenhaltung zu erschließen. Ne? Das gleiche gilt im Bereich Forderungsmanagement, kann man da super Sachen machen. Also man kann schon viele, sage ich jetzt mal, Kontrollaufgaben, wo heute Menschen Listen kontrollieren, das kann man theoretisch alles automatisieren, in großen Teilen.
Gab es da irgendwo mal die Reaktion von deinen Führungskräften zu sagen, wow, jetzt ist aber auch mal genug Daten
das erhoben? Andauern.
Oder hörst du andauern? Ja, wie gehst du dann damit um? Also du bist jetzt da die Triebfeder und wie nimmst du deine Leute mit?
Also ich glaube, im Grunde ist das so, dass ich mich auch ganz gerne ausbremsen lasse und wenn ich halt eins gelernt habe, dann dass man halt warten muss und dass das alles immer länger dauert, als man sich wünscht. Und dann geht das eigentlich ganz gut. Und wir machen auch hier gibt es hier keine, sag ich jetzt mal, Top-Down-Entscheidung, sondern wir vergemeinschaften das, wir gucken uns das an. Und in ganz vielen Fällen findet man da auch ein Commitment, ne, dass man da einfach die Leute mitnehmen kann. Und ich glaube einfach, dass viele auch das gut finden, dass man so smart unterwegs ist, hat ja auch Vorteile. Und dann, ich kann das anhand eines anonymisierten Beispiels auch mal berichten. Wir hatten eine Führungskraft, die ist gegangen, auch zum anderen großen Träger in ähnlicher Funktion und ist nach einem Jahr zurückgekommen, hat gesagt, meine Güte, das für ein Service hier. Also ich mache mal ein paar Beispiele. Wir haben zum Beispiel so Themen, also viele Pflegedienstleitungen müssen ja zum Beispiel sich dann, wenn Ausfallmanagement, müssen die natürlich auch machen, aber die müssen dann auch bei Zeitarbeitsthemen anfragen, bei Angebote vergleichen, Beauftragungen machen, Rechnungen prüfen, im Bereich Lohnabrechnung mit reingucken. Unsere Pflegedienstleitungen haben damit nichts an der Brause, das ist alles zentralisiert. Wir haben, Lohnabrechnung läuft über Controlling und Personalabteilung, das Thema Zeitarbeit läuft über unser Backoffice, weil wir wissen wollen, was da passiert. Und das geht aber auch nur, weil das auch vernetzt ist und weil wir da auch, auch zwischen den Häusern uns gegenseitig erstmal Personal ausleihen, bevor wir überhaupt in die Bredouille kommen, da wirklich mal auf Zeitarbeit zuzugreifen. Und da sagte die Dame halt auch, ja, es ist ja schon, man hat ja schon ziemlich viel Komfortzone und das ist halt auch schön, wenn man das dann so bauen kann. Und dadurch, dass man das halt für alle Bereiche einmal zentralisiert hat, ist das natürlich, schätzen das die Leute auch. Von daher ist das, glaube ich, gar nicht immer so verteufelt, wie man das vielleicht am Anfang denkt. Also, da gewöhnt man sich, glaube ich, schneller dran, als man denkt.
Da kommt wieder der alte Spruch, ne? Man weiß es erst zu schätzen, wenn es nicht mehr da ist, ne?
Absolut.
Absolut, ja. Genau. Also eingangs gesagt, Alexander, der Podcast richtet sich ja an Führungskräfte in der Altenhilfe und ich habe dich eben auch gefragt, kennst du jemanden, der soweit ist? Du hast gesagt, nein. Wenn ich jetzt mich aber so an der Strategie, die ihr in Mülheim fahrt, orientieren möchte und denke, okay, das könnte auch vielleicht nicht 1:1, aber die Richtung sein, in die ich auch laufen möchte. Wo fange ich an? Ich habe jetzt so viel von dir gehört. Was ist so dein Tipp? Wo beginne ich mit dem Change?
Also jetzt in Bezug auf wahrscheinlich Digitalisierung jetzt primär.
Und Automatisierung, genau. Sodass du da diese neue Form von Controlling, die ja gleichzeitig auch eine Entlastung ist für die Fach- und Führungskräfte, dass man das erreichen kann.
Also ich glaube, dass das natürlich alles mit einer Analyse der Ist-Situation beginnt. Das heißt, man muss erstmal natürlich so eine Systeminventur machen. Welche Systeme habe ich? Welche Daten sind da drin? Und welche habe ich vielleicht auch irgendwo, es gibt ja auch so Datenhaltung, da hat man irgendwelche Tabellen nur oder führt irgendwas noch in der Nebenbuchhaltung. Das muss man erstmal alles einmal aufmetern. Und dann ist, glaube ich, also wenn man das strategisch betrachtet, gibt es ja dieses Thema, wo kann ich eigentlich mit dem geringsten Einsatz den höchsten Effekt erzielen? Das ist natürlich, wahrscheinlich müsste man sich erstmal auf den Personalbereich konzentrieren. Weil wir fassen statistisch mal mindestens jeden Mitarbeiter einmal im Jahr an, wenn nicht sogar noch mehr. Und wenn man jetzt quasi Synergien? Also einmal ist das ja, es gab da zwei Vorteile. Einmal, wir sind super schnell. Das heißt, das Thema Geschwindigkeit ist ja im Recruiting auch wichtig, dass man quasi relativ schnell Antworten bekommt. Wir haben ja auch einen WhatsApp-Bot bei uns noch vorgestellt. Das heißt, man kann ja auch bei uns per WhatsApp sich bewerben. Dann kommt ein Bot, der macht ein Interview. Aus dem Interview wird ein Lebenslauf generiert. Der Lebenslauf wird per Schnittstelle nach Personio geschoben. Und Personio landet ja direkt im Recruiting.
Ja.
Sodass man da auch ziemlich viel bauen kann.
Ja.
Aber am meisten, der größte Hebel ist, glaube ich, im Personalbereich, weil man da einfach effizient wird und vor allen Dingen Standardprozesse einführt und dann durch diese Dokumentenautomatisierung und dass man elektronisch unterschreiben kann, dass man keine Briefe mehr rausschicken muss, dass man nicht die ganzen Sachen auf dem Unterschriftenweg bringen muss, sondern dass alles digital geht. Also es ist halt wirklich so, man hat hier so ein Handy, dann kommt ein QR-Code, dann mache ich ein Foto von, kann am Handy unterschreiben, ich sehe direkt in Echtzeit meine Unterschrift auf dem Dokument, klicke auf Senden. Und in dem Moment kriegt dann der Bewerber, die Bewerberin, das unterschriebene Dokument, die unterschreibt das. Also man kann theoretisch einen Arbeitsvertrag mit einer Vorlage in weniger als 5 Minuten rechtskräftig unterschreiben, obwohl die Leute gar nicht hier vor Ort sind, weil das einfach in Echtzeit geht. Ne?
Ja.
Okay. Also Personal. Und danach würde ich, glaube ich, echt gucken, das macht, glaube ich, für jedes Pflegeunternehmen oder datenintensive Unternehmen Sinn, würde ich mir echt so ein Projekt suchen, irgendwie ja so ein BI-Projekt. Warum? Weil man damit natürlich auch so coole Sachen machen kann, wie zum Beispiel Wirtschaftsplanung. Also wir planen ja auch schon lange nicht mehr in Excel, sondern wir haben im Prinzip auch dafür ein Data Warehouse. Das heißt, man zieht halt die Rohdaten da hoch, die Finanzdaten. Dann gibt's einen, das nennt sich halt Layer, also so eine Datenebene obendrauf. Da sind dann die Abgrenzungsbuchungen drin, zum Beispiel für Weihnachtsgeld. Oder wenn man irgendwie weiß, in dem Monat kommen noch, keine Ahnung, ist die Gasrechnung nicht bezahlt worden, dann muss man die halt noch mit abgrenzen, also reinbuchen. Und dann kann man Umlagen da drauflegen nochmal als nächste Schicht, wenn man jetzt zum Beispiel, wir haben ja hier eine Zentralverwaltung, die wird dann umgelegt auf Betriebsteile. Und dann ist das so, dass wir zum Beispiel auch Echtzeit-Pflegesatzverhandlungen monitoren können. Das heißt, wir haben unseren Kontenrahmen so aufgebaut, dass wir direkt die Struktur der Pflegesatzverhandlung auflösen können und können uns dann angucken, wo stehen wir eigentlich im Ist und was haben wir verhandelt. Auch da nochmal im Bereich Budgetsteuerung ein cooler Vorteil, weil man das in Echtzeit gucken kann. Ja.
Also Alexander, wir kommen zur warmen Dusche. Einen ganz harten Cut. Die Rubrik, die wir hier schon immer mal wieder aufgegriffen haben im Podcast, im Vorgespräch haben wir gerade schon mal ein bisschen darüber gesprochen. Gibt es, Alexander, einen Moment, der dir in Erinnerung geblieben ist, dem du uns gerne mal erzählen möchtest?
Die warme Dusche.
Ja, ich kann mal ganz wegkommen von Digitalisierung und Technik.
Genau.
Und ich weiß nicht, ob man das sehen kann, dieses Foto mal hier reinhalten, die Kamera.
Genau, für die gerade zuhören, man sieht Alexander auf seinem Hintergrund am Telefon mit einem Alpaka im Arm.
Genau.
Ja.
Im Selfie-Modus. Nee, das ist immer ganz schön. Also wir haben einen Förderverein gegründet vor ein paar Jahren schon. 2020, glaube ich, war das. Und der Förderverein hat halt die Idee, dass Mitarbeitende, aber auch Menschen aus der Umgebung, aus Mülheim, da spenden können. Und mit den Geldern machen wir halt Sachen für die Bewohner und haben halt jedes Jahr mehrmals zum Beispiel Tierfarmen da. Und so war es halt auch vor ein paar Wochen, kam so eine Alpaka-Farm wieder zum Haus Kuhlendahl. Und das dann immer ganz nett, weil dann kommt so ein Mensch, der das auch gut erklärt, dann werden die Tiere gefüttert, da sind dann so ungefähr 25 Bewohner auch draußen und dann hat man eine schöne Zeit und viele lustige Momente. Und das finde ich neben der ganzen Digitalisierung auch immer ganz nett, dass man sowas möglich machen kann und da auch quasi außerhalb von den Mitteln, die man so hat für soziale Betreuung, noch solche Aspekte halt mit reinbringt. Genau, das war ein warmer Moment.
Danke. Du warst dann mittendrin in der Alpaka Herde?
Ja, genau. Wir waren auch mit unserem Social Media Team da an dem Tag und haben da auch ein paar Shootings gemacht und noch ein Interview mit dem Betreiber der Tierfarm und ein paar schöne Fotos gemacht und das war dann in Summe ganz cool. Ja.
Vielen Dank für den warmen Moment. Alexander, das war es schon. Ich habe es ja vorher gesagt, die halbe Stunde sind wir sogar ein bisschen drüber, die verfliegt tatsächlich wie im Nu. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir an Themen hat es uns heute nicht gemangelt. Ja, das liegt an dir. Gast, vielen Dank dafür, dass du so eine Vielfältigkeit jetzt heute mitgebracht hast und uns durch die Innovationswelten der Mülheimer Seniorendienste geführt hast. Mir hat das ganz viel Spaß gemacht und ich hoffe dir auch.
Ja, mir auch. Vielen Dank für die Einladung und bei Fragen gerne melden.
Gerne. Wo kann man dich erreichen, Alexander? Vielleicht sagst du es gerade noch.
Also am einfachsten einfach übers Internet mh-seniorendienste.de und da kann man mich echt kontaktieren. Das findet
oder
man.
Oder LinkedIn auch?
LinkedIn geht auch, genau. Danke für den Hinweis. Ich habe ja auf Neues auf dem Seminar gelernt, man soll auch den QR-Code am Ende mal einblenden von LinkedIn. Habe ich sogar gemacht in meiner Signatur, aber noch nicht verinnerlicht. Also klar, ich bin auch auf LinkedIn erreichbar, gerne bei Fragen einfach melden und dann kann ich zumindest vielleicht mal weitervermitteln, weil es gibt viele gute Dienstleister, die da auch helfen können, weil wir machen das natürlich auch, vielleicht nochmal letzten Satz, wir programmieren hier natürlich nicht selber komplett Software oder so, wir sind einfach nur, glaube ich, relativ weit darin, die Dinge, die schon da sind, halbwegs clever zusammenzufügen und daraus dann Mehrwert zu generieren. Ne? Das ist, glaube ich, so der Trick. Die Lösung gibt es ja in der Industrie schon seit Jahren in Teilen. Mhm. Nur halt ich glaube, in der Pflegebranche ist das ziemlich unüblich, so radikal damit zu arbeiten.
Genau. Aber kann ja nicht schaden, über den Tellerrand hinaus zu gucken. Apropos, das kann man eben auch ganz gut in der New Care, New Leadership Community. Schaut da immer mal wieder auf die Homepage. Am Ende des Jahres findet auch wieder das heiß begehrte Event statt. Wer noch nicht in der Community ist, kann herzlich dazu stoßen. Wir freuen uns über Zuwachs, natürlich auch hier beim Podcast, wenn man da abonniert und da mal ein bisschen an Emotionen auch ein Like oder so mal da lässt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.